Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sebastian Blomberg liest wieder aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner, ein kleiner autobiografischer Jugendroman, der erst in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Teddy ist der umschwärmte Mittelpunkt einer Clique von jungen Leuten, die das freie Leben in Paris mit wenig Geld, aber unbeschwert genießen. Dem schönen Franz ist bei einem nächtlichen Überfall seine gute blaue Hose geklaut worden, sodass er sich von Raimund eine leihen muss. Die Erzählung dieses Diebstahls kostet er genüsslich aus. Raimund, der im selben billigen Hotel wohnt wie die anderen, aber eigentlich gerne Teddy für sich alleine hätte, spricht mit Franz über seine Eifersucht.
Es war so. Teddy stand lachend und strahlend zwischen 4, 5 Frackburschen, die alle auf sie herunterlächelten und ihr Nettes sagten. Von ihnen fasste ich nur auf, dass sie Glanzscheitel hatten und dass ich sie alle hasste. Übrigens stand Horwitz geduldig und höflich dabei. Ich aber kam an, Kamm und Schlüssel in den Händen wie Gaben der Feindschaft, mit dem bösesten Gesicht und der kältesten Stimme und lächerlich in meinem Abitursmoking obendrein. Ich fühlte, wie alle befremdet auseinanderwichen und sagte, hier, dein Kamm, deine Schlüssel. Teddy begriff sofort. Sie machte nicht den geringsten Versuch, mich zu halten. Sie hatte nur einen Blick, an den ich nicht ohne Pein zurückdenken konnte, einen enttäuschten Blick. Einen Blick, der sagte, so, gönnst du es mir also nicht. Im Übrigen wandte sie sich an Horwitz und sagte, könntest du wohl so nett sein und mir das irgendwie verwahren? Aber gern, sagte Horwitz, und plötzlich erschienen mir Kamm und Schlüssel wie die Insignien ihrer Freundschaft, die ich mutwillig an Horwitz abgetreten hatte. Er verstaute sie in seinen Taschen. Ich sagte eiskalt, guten Abend, Herr Horwitz. Dann ging ich zu Fräulein Go und sagte, au revoir, Mademoiselle. Dann ging ich zur Garderobe und nahm meinen Mantel in Empfang. Und dann ging ich die Treppe hinunter und vor dem Haus hörte ich, wie oben die Tanzmusik wieder einsetzte, und zwar mit einem Walzer von Johann Strauss. Ganz engelhaft lächelnd und braunäugig. Ich aber ging Schritt für Schritt die Straße hinunter, die ganz einsam war, und kam auf die Place de la Concorde. Und ging am rechten Seineufer lang und über den Pont Neuf und dann am linken Seineufer lang und dann zog ich unten am Hotel den Cordon und tapste die Treppe hinauf in mein Zimmer und zog mich aus und legte mich in mein Bett. Ja, sagte Franz, am besten man geht erst gar nicht aus. Zu Hause bleiben und arbeiten, da kann man sich nicht ärgern und nicht seine Hosen verlieren. »Warum sind Sie gestern nicht zu mir gekommen?« sagte ich, »wie ich Ihnen vorschlug. Da hätten Sie jetzt noch Ihre Hosen an und wüssten gar nicht, wie gut es Ihnen ginge.« »Ja«, sagte Franz, »das weiß man nie.« »Horwitz war auch mit auf dem Ball? Was halten Sie eigentlich von dem?« »Ach«, sagte ich, »ich hab nichts gegen ihn, ein braver Junge.« »Sehr brav«, sagte Franz, »ich rauche Ihnen hier alle Zigaretten weg.« »Aber bitte nehmen Sie«, sagte ich. »Ich rauche nur darum nicht mehr, weil es im Bett so unbequem ist.« »Horwitz«, sagte Franz und zündete sich eine neue Zigarette an. »Der macht hier einen kleinen Kursus in Vie de Bohème, weil man das ja auch einmal gemacht haben muss. Passieren kann ihm ja nichts dabei. Wenn er kein Geld mehr hat, wird er einfach nach Haus telegrafieren. Und sehen Sie, das ist's, was ich nicht mag.« Ich fühlte mich ein wenig beschämt, weil das ebenso gut auf mich passte. »Möglich«, sagte ich. »Immerhin«, dabei war es so ein Wahnsinn von Teddy, diese durchgetanzte Nacht. Sie war am Freitag schon vorher zu kaputt. Dann dieser Ball, dann Sonnabend vormittags Kolleg und ich weiß nicht, welche Verabredungen. Dann Einkäufe, dann die Einladung bei Frau Wiggins. Haben Sie gesehen, wie sie gestern Abend aussah? Und so geht das nun Tag für Tag.« »Ja«, sagte er, »sie macht sich kaputt.« »Wir helfen ja natürlich auch mit«, sagte ich. »Jeder zerrt an ihr herum und will ein möglichst großes Stück von ihrem Tag haben. Aber was soll man machen?« »Da ist nichts zu machen«, sagte Franz. »Übrigens macht ihr das doch auch gewiss Vergnügen.« »Möglich«, sagte ich. »Ich habe manchmal eine große Wut auf Teddy.« Die kann man schon manchmal haben, sagte Franz. Wir waren jetzt ganz gute Freunde und schimpften gemeinsam auf Teddy. Andererseits hat sie ja leider so schrecklich viel Charme, sagte ich. Und so schreckliche Angst kann man manchmal um sie haben. Tja, sagte Franz, schon richtig, schon richtig. Es ist ein scheußlicher Zustand, sagte ich. Na, sagte Franz, scheußlicher Zustand? Ein scheußlicher Zustand ist, morgens ohne Hosen in einem kühlen Brunnen zu sitzen. Aber jetzt will ich ihre anziehen. Hoffentlich passen sie ihnen, sagte ich. Er stieg in meine Hosen. Ein bissel eng sind sie ja, sagte er. Aber es langt schon zu. Hoffentlich wirft man sie nicht auch noch in die Seine. Sie waren ihm wirklich ein bisschen zu eng. Auch ein bisschen kurz, denn Franz war groß und herrlich gewachsen. Mich aber hat Gott ziemlich klein geschaffen. Nehmen Sie noch eine Zigarette, sagte ich. Und wie stelle ich Ihnen Ihre Hosen zurück? Fragte er. Tja, sagte ich, mittags muss ich hier aus dem Zimmer, vorher muss ich packen. Können Sie um 11:30 kommen? Dann können wir nachher gleich noch zusammen Mittag essen. Schön, sagte er. Hoffentlich verschlafe ich nicht. Wollen Sie jetzt noch schlafen? Soll ich's Licht noch mal ausmachen? Ach ja, sagte ich. Machen Sie es nur noch mal aus. Ich war plötzlich noch einmal recht müde. Ich hatte mich ausgequatscht. Danach war gut noch eine Stunde schlafen. Schlafen Sie gut, sagte er. Auf 11:30 also. Ja, sagte ich. Auf Wiedersehen. Eigentlich war ja alles nur halb wahr, was ich über Teddy geredet hatte. Aber danach fragt man nicht so genau. Wenn man geredet hat, ist man erleichtert und lässt alles gelten und kann schlafen. Mag es auch der größte Unfug gewesen sein und Verrat obendrein. Ich legte mich aufs Ohr und schlief. Ich schlief nicht mehr sehr fest. Oft machten mich die Morgengeräusche des Hotels halb wach. Ich träumte auch allerhand. Was, weiß ich nicht mehr. Als ich mich endgültig ermunterte, war es heller Tag und 10 Uhr. Ich fasste mich an den Kopf und mir fiel ein, dass ich um 9:30 bei Teddy klopfen wollte und zwischen 9 und 10 Horwitz sprechen. Na, das musste nun mittags geschehen. Und nicht vergessen, um 11:30 kommt Franz. Ich ärgerte mich ein bisschen, dass ich ihm das gemeinsame Mittagessen zugesagt hatte. Ich hätte gern das letzte Mal mit Teddy allein gegessen. Na egal, dachte ich. Andrews wäre ja wahrscheinlich doch dazugekommen. Mr. Andrews pflegte mit Teddy zusammen zu essen. Er war ihr Freund und der undurchschaubarste Mensch der Welt. Ich beeilte mich sehr beim Anziehen. Beim Rasieren schnitt ich mich 2-mal und brauchte fast 10 Minuten, um das Blut zu stillen. Das lag daran, dass es schnell gehen sollte. Übrigens freute ich mich schon wieder auf Teddy, gewohnheitsmäßig. Ich lebte hier in Paris mit ihr in einem Netz von kurzfristigen Verabredungen. Und den größten Teil der Zeit verbrachte ich damit, mich über die vertane Vorrede zu ärgern und mich auf die nächste zu freuen. Heute hatte ich sogar hübschen Erzählstoff. Ich würde Franz Abenteuer erzählen. Wenn ich gut erzählte, würde Teddy lachen. Ich tat mir Eau de Cologne auf die Backen und überlegte mir, dass wir eigentlich nicht versöhnt waren, aber auch nicht mehr ausgesprochen verkracht. Und ich schüttelte Fräulein Goos Uhr und band sie mir ums Handgelenk und ging hinaus und tapste die Treppe hinauf und klopfte an Teddys Tür. Teddy wohnte auf Nummer 18 im 3. Stock. Ich bekam keine Antwort auf mein Klopfen und darum klopfte ich noch einmal, etwas stärker. Darauf hörte ich, wie jemand im Bett auffuhr und dann rief es mit der kläglichsten Stimme von drinnen, »Kiela!« Es war die Stimme eines Kindes, das man gewaltsam aus dem tiefsten und weichsten Schlaf scheucht. »Entschuldige«, rief ich. »Hab ich dich geweckt? Es tut mir furchtbar leid, es ist 10:30.« »Raimund«, rief es. »Ach, komm doch in einer halben Stunde wieder.« Es klang immer noch halb gelallt. Es war ganz klar, ich hatte den Schlaf gemordet. »Nein«, rief ich, »schlaf noch. Ich werde in einer Stunde wiederkommen.« »Nein, nein«, rief es, »in einer halben Stunde wird es schon gehen.« »Schlaf noch«, sagte ich, »in einer Stunde, auf Wiedersehen.« »Raimund«, rief es, jetzt war es schon Teddys Stimme, »hast du schon Kaffee getrunken?« »Geh doch Kaffee trinken inzwischen und sieh nach, ob Post da ist. Wenn du wiederkommst, kannst du anklopfen. Schön, sagte ich ganz dumm. Aber schlaf noch inzwischen. Das wird wohl nicht so ohne weiteres gehen, sagte Teddy. Jetzt lächelte ihre Stimme sogar schon. Aber ich kann's ja versuchen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sagte ich. Ich tapste die Treppen hinunter. Ich ging ins Büro, um nach Post zu sehen. Im Büro saßen die Wirtsleute, Herr und Frau Ruf, mit irgendwelchen Nachbarsleuten und spielten Karten. Sie saßen hier, Karten spielen, Tag für Tag und Stunde für Stunde. Ihr Leben bestand darin. »Monsieur Dame«, sagte ich. Dies war der hier angebrachte Gruß für alle Tageszeiten. Ich hatte ihn schon gelernt und sagte ihn ziemlich geläufig. »Bonjour, Monsieur«, sagte Herr Ruf und sah mich strahlend freundlich an. »Pas de poste pour vous aujourd'hui.« »Comment?« sagte ich. »Ah, pas de poste. C'est dommage.« »Ah oui, c'est dommage«, sagte Herr Ruf. Er lachte herzlich mit blanken Zähnen, als hätte ich einen glänzenden Witz gemacht. Auch Frau Ruf lachte. Darauf sagte Frau Ruf etwas ganz Langes zu mir. Ich verstand kein Wort und machte ein sehr törichtes und hilfloses Gesicht. Rufs waren Südfranzosen und sprachen furchtbar schnell. Es waren sehr freundliche Leute. Frau Ruf wiederholte ihre ganze Tirade. Sie sprach womöglich noch schneller und sie gestikulierte auch noch obendrein. Aber diesmal verstand ich das Wort partir. »Ah, ça«, sagte ich. »Oui, je partirai à midi.« »C'est entendu, Monsieur«, sagte Frau Ruf. Und Herr Ruf wiederholte, »C'est entendu, Monsieur«, und beide nickten lobend mit den Köpfen wie Eltern, die einen neuen Intelligenzfortschritt ihres Babys feststellten. Ich fühlte mich verpflichtet, noch etwas zu sagen, und so sagte ich, »Vous me ferez l'addition, s'il vous plaît, jusqu'à midi, n'est-ce pas?« Darauf sagte Herr Ruf wieder etwas ganz Langes, wobei er immerfort herzlich lächelte und blanke Zähne zeigte. Ich verstand wieder kein Wort. Aber ich wagte nicht mehr, comment zu fragen, und deswegen lächelte ich auch ungeheuer freundlich und nickte nur mit dem Kopf. Dann hängte ich meinen Schlüssel an und sah dabei, dass Fräulein Goos und Herrn Andrews Schlüssel schon da hingen. Das freute mich, denn dann waren Fräulein Goos und Andrews ausgegangen und konnten mir fürs Erste nicht bei Teddy störend dazwischenkommen. Es war immer sehr schwer, Teddy allein zu haben. Dann sah ich nach, ob Teddy Post hatte, und da sah ich etwas, was mich sehr erschütterte. In Teddys Postkasten nämlich steckten, lang und dünn und in Seidenpapier gewickelt, zwei schwarze chinesische Essstäbchen. Zierliche, lange Dinger mit Schnitzerei am Griff. Ich begriff sofort, worum es sich handelte, und ich hatte ein ganz merkwürdiges Gefühl. Diese Stäbchen nämlich hatte Horwitz für Teddy gestohlen. Wir hatten vorgestern zu dreien im China-Restaurant Mittag gegessen, Horwitz, Teddy und ich, und dabei hatte Teddy plötzlich gesagt, solche Stäbchen möchte sie haben. Ob das nicht entzückende Dinger wären? Diese Schnitzerei. Daran hatte sich noch ein Gespräch geknüpft, ob es sowas wohl zu kaufen gäbe. Und wir hatten uns geeinigt, nein, das gäbe es nicht zu kaufen. Horwitz fragte noch, was Teddy wohl damit wollte. Vielleicht essen? Nein. »Haben«, sagte Teddy. »Das nennt man Habgier«, sagte Horwitz. Und nun hatte also Horwitz die Stäbchen für Teddy gestohlen. Ich ging Kaffee trinken und ich ging in mich. Ich ging den Boulevard Saint-Michel hinauf. Er war um diese Tageszeit stets ziemlich tot, alltags, weil die Studenten, denen diese Straße gehört, fleißig sind und in den Kollegs sitzen. Heute, am Sonntag, weil die Studenten Langschläfer sind. Der Himmel war hellgrau und die Luft zwischen kühl und mild, frisch feucht, ein wenig märzlich schon. Ich beschloss, zum Café du Palais zu gehen, wo es den stärksten Kaffee gibt, denn ich fühlte mich nicht ganz auf der Höhe, mein Kopf war ein bisschen trüb und ich dachte, starker Kaffee kann nicht schaden. Ja, dieser Horwitz, dachte ich außerdem, und ich ging ein wenig in mich. Da kam nun dieser brave und korrekte Horwitz und stahl Stäbchen für Teddy aus dem China-Restaurant, um ihr einen Wunsch zu erfüllen, den sie vielleicht schon vergessen hatte. Und ich, der sich einbildete, Teddy wer weiß wie zu lieben, war nicht einmal auf den Gedanken gekommen. Woher nahm ich eigentlich die Legitimation, eifersüchtig zu sein? Hatte ich persönliche Vorzüge, zum Beispiel vor Horwitz? Ich hatte noch nie eine so elegante Liebeserklärung gemacht wie Horwitz mit den Stäbchen. Liebte ich Teddy mehr? Ich hatte noch nie für sie gestohlen. Ich tat mir ziemlich leid. Na egal, dachte ich. Heute Abend ist sowieso alles vorbei. Ich trat ins Café du Palais und trank am Buffet 2 Tassen schwarzen Kaffee und aß ein paar Croissants dazu. Die Tassen waren ein wenig unsauber, aber der Kaffee war hervorragend. Und das französische Gebäck ist etwas Wundervolles. Nachdem ich meine Mahlzeit beendet hatte, sah die Welt wieder freundlicher aus. Ich nahm mir vor, ins Notre-Dame-Hotel zu gehen und nach Horwitz zu fragen. Aber dann beschloss ich, einen Umweg zu machen, und ich machte einen Abschiedsgang durch die kleinen Straßen rechts vom Boulevard Saint-Michel, die ich sehr liebte und die ich heute zum letzten Mal sah. Ich ging durch die Rue de Cluny mit dem Kloster und dem Klostergarten und den verwitternden, seltsamen Grabfiguren dazu und durch die Rue Saint-Julien-le-Pauvre. Es sind alles ganz enge Straßen und die uralten, schmalen Häuser darin ertragen ihren Verfall mit unvergesslichem Anstand und Stolz. Die holden Linien vieler Fensterbögen sind noch unverwischt und manche engen gotischen Fassaden scheinen grimmig und weise zu lächeln wie Rembrandtsche Greisengesichter. In der Rue Saint-Julien-le-Pauvre gab es die Oubliettes, die unterirdischen Kerker, in denen Louis XI seine Feinde begrub. Das Haus darüber mit spitzen, bösen Türen und Fenstern verfiel. Ich blieb davor stehen. Etwa in Schulterhöhe war ein blaues Schild befestigt. Défense d'affiché. Entsprechend niedriger ein zweites Schild. Défense d'uriner. Im Keller über den Kerkern, die noch gezeigt wurden, war ein sonderbares Kabarett. Und ich dachte an den Abend, den wir dort zugebracht hatten. Es war 8 oder 10 Tage her. Der Keller war dämmerig und schlecht beleuchtet und die Kellner trugen historische Trachten. Ich fand, sie sahen wie Henker aus. Wir waren große Gesellschaft, Teddy, Go, Horwitz, Franz, Andrews, ich. Möglich, dass wir noch mehr waren. 2 Frauen und 2 Männer sangen abwechselnd alte französische Lieder, Lieder von einer seltsam blutigen Lustigkeit zu den entzückendsten Melodien. Die Frauen waren hässlich wie die Nacht und hatten gewaltige, grelle Stimmen und blitzten unnatürlich mit den Augen beim Singen. Außer uns waren meist Amerikaner da. Man hörte viel »How nice!« Ein alter Mensch schlug die Laute. Er hatte die Beine übereinander geschlagen, hatte herrliches weißes Haar und große, helle, tieftraurige Augen. Er sah aus wie ein großartiger alter Narr. Die Getränke kosteten viel Geld. Wir tranken trotzdem eine ganze Menge und rauchten dazu und saßen im Dämmerlicht alle um einen Tisch gedrängt. Das Hauptlied, das immer wieder gesungen wurde, war »Ma femme est morte« und war lustig. Dann gab es ein Lied von 3 kleinen Kindern, die sich verirrten und beim Metzger ein Obdach suchten, und der Metzger kam des Nachts und schlachtete sie. Jeder Vers begann »C'était 3 petits enfants«. Übrigens endete es irgendwie gut. Das schönste Lied handelte von einer Lerche. Man hackt ihr den Schnabel ab und sie singt immer noch. Und man hackt ihr den Kopf ab und sie singt immer noch. Und man hackt ihr alles bis auf den Schwanz ab, und sie singt immer, immer noch. Und man hackt auch den Schwanz noch ab, und immer singt sie noch. Dies Lied hatte eine unbeschreiblich jubelnde Melodie. Wir klatschten und tranken unseren roten Wein, und Teddy verlangte, sie sollten wieder »Ma femme est morte« singen. Sie sang es mit und hatte verkleinerte Augen, die wie Kohlen aussahen. Andrews puffte mich plötzlich und fragte, »Like it?« Ich nahm all mein Englisch zusammen und sagte, »It is very nice, but I don't understand anything.« »Same with me«, sagte Andrews und verstummte wieder. Nachher gingen wir unten in den Oubliettes herum. Die Kerker waren unbeschreiblich, und namentlich Franz konnte sich nicht genug darin tun, uns ihre Furchtbarkeit recht eindringlich zu Gemüte zu führen. Die eigentlichen Gefängnisse waren gerade so groß, dass ein Mensch darin sitzen könnte. Stehen schon nicht mehr, Die Ketten, mit denen man angeschlossen wurde, waren auch noch zu sehen. »Stellen Sie sich vor. Sie sitzen hier nur 3 Tage hindurch«, sagte Franz. »Ach was, 3 Tage? Einen Tag, eine einzige Nacht hindurch. Riechen Sie nur einmal diese Luft. Wir sind hier unter der Seine.« Es war alles Stein und Grau und Moder und entsetzlich eng. Es lagen auch allerhand Knochen und Totenköpfe herum, aber gegen deren Echtheit hatte ich Bedenken. Auch Franz gab zu, sie stammten möglicherweise nicht von den Menschen, die hier verendet seien. Aber Menschengebeine seien es immerhin. »Sehen Sie her«, sagte er und hob einen auf, »dies hier ist ein Schlüsselbein.« Wir kamen dann in einen großen gotischen Saal, in dem allerhand Folterwerkzeuge, Globen, Folianten und Museumskram gehäuft waren. Ein altes, zierliches, spinnenbeiniges Männchen in einem Gehrock empfing uns, dienerte und erklärte. Die Tür war übrigens nur angelehnt, und nebenan zogen sich die Sänger und Sängerinnen um, und ihrer Unterhaltung war zu entnehmen, dass sie Differenzen wegen der Kasse hatten. Das Männchen führte uns sein Prunkstück vor, eine Guillotine. Es erklärte uns die Benutzung, es sprach sehr eilig, und Franz übersetzte mir das Nötigste. Hier wurde der Kopf durchgesteckt, und hier zog man. Hier floss das Blut ab, und hier plumpste der Kopf hinein. »C'est la guillotine avec laquelle fut exécutée la reine Marie-Antoinette«, sagte der Spinnenbeinige. Dann zeigte er noch seine anderen Schätze. »Ceinture de chasteté«, sagte er, »Vierge de fer.« Er sprach diskret, mit höflicher, leiser Stimme, als stelle er jemanden vor. Er hatte nicht nur Folterwerkzeuge, sondern noch vieles andere. Er wies auf eine Büste und stellte vor, »Voltaire, Poète français.« Er wies auf einen Öldruck und stellte vor, »Jésus-Christ.« »Wie viel bekommt er?« fragte ich Franz. Franz sagte, »Geben Sie ihm 3 Francs.« Ich gab dem Spinnenbeinigen 3 Francs. Dann suchten wir die anderen, die wir beim Herumgehen verloren hatten. Plötzlich zeigte sich, dass Teddy fehlte. Wir suchten sie überall. Sie blieb verloren. Später kam Andrews zurück, dessen Fortsein niemand bemerkt hatte. Er hatte Teddy erste Hilfe geleistet und sie nach Haus gebracht. Teddy war ohnmächtig geworden. »I hope that she will be better now«, sagte Andrews. Sodann verstummte er wieder. Teddy selbst wollte am nächsten Tag von der ganzen Sache nichts hören. »Bisschen schwindlig geworden«, sagte sie. »Das ist doch nicht schlimm.« Sie hatte an diesem nächsten Tag Kollegs, 3 Verabredungen, einer Privatschülerin in der Banlieue, zwischenrein mich. Am übernächsten Tag einen Ball bis morgens 7 Uhr, den Sorbonne-Ball, ich dachte daran zurück, es war eine zauberische Nacht. Die Höchstzahl von Mahlzeiten, zu denen sich Teddy am Tage überreden ließ, war 2. »Man darf es sich nicht zu sehr angewöhnen«, meinte sie. Ich seufzte. Ging die Rue Saint-Julien-le-Pauvre zu Ende, dann den Square René Viviani hinunter und ins Notre-Dame-Hotel. »Monsieur Orwitz était sorti.« Ich nickte. Ging hinaus und zurück ins Hotel, sah nach Fräulein Goos Uhr und ging zu Teddy hinauf. »Entrez«, rief Teddy. Ich trat ein und erschrak, denn Teddy war nicht allein. Im Zimmer saß breit, die Beine wegen des Bauchs gespreizt, ein kleiner, alter französischer Herr, den ich nicht kannte. Teddy selbst saß im Trainingsanzug auf ihrem Bettrand und sprach Französisch. »Guten Morgen, Raimund«, sagte sie und gab mir die Hand und sprach weiter Französisch. Ich merkte, dass sie irgendetwas verhandelte und schon ziemlich einig war. »Eh bien«, sagte sie, »aujourd'hui à 6 heures, c'est entendu.« Dann fragte der Alte nach François. »François Frischauer«, sagte Teddy, »quant à lui, il va mal, mais il est si folle. Hier, il a fait des visites avec 38 degrés de fièvre. C'est terrible.« »Oui, oui«, sagte der Alte, »c'est terrible.« Er sah ein bisschen wie Brion aus. »Franz Frischauer«, sagte ich, »der hat inzwischen seine Hosen eingebüßt.« Teddy sah auf. »Ja«, sagte ich, Er war heute früh bei mir und hat sich meine gepumpt. Es ist ihm sehr komisch gegangen. Ich erzählte kurz. Ich enthielt mich jeder Ausschmückung und fand meine trockene Erzählung ziemlich komisch. Aber Teddy lachte keineswegs. Sie hörte kindlich, aufmerksam und erschrocken zu. Dann wandte sie sich hastig zu dem Brion und sagte, »Mon camarade vient de me raconter que François...« Ich hörte nicht weiter zu und dachte darüber nach, dass ich Teddys Kamerad sei. Der Brion wandte sich zu mir und blickte mich kopfschüttelnd und Bestätigung suchend an. Ich nickte zu allem, was Teddy sagte, und sagte, »Oui, il les a perdus. C'est une grande perte pour lui.« »Oui«, sagte der Brion. »C'est une grande perte. C'est terrible.« »Oui, c'est terrible«, sagte Teddy. Der Brion erhob sich, noch immer kopfschüttelnd, und traf Anstalten zum Abschied. »Aujourd'hui, à 6 heures l'après-midi«, sagte er, und Teddy bestätigte. »Oui, monsieur, c'est entendu. Aujourd'hui, à 6 heures.« »Au revoir, mademoiselle«, sagte er und gab Teddy die Hand, und auch mir nickte er zu und sagte, »Au revoir, monsieur.« »Au revoir, monsieur«, sagte ich. Dann hörte man ihn draußen breit und umständlich die Treppe hinuntertapsen. Es war eine Treppe, die man nicht anders als tapsend benutzen konnte, weil die Stufen sehr steil und schmal waren. »Wer war denn das?«, fragte ich. »Ach«, sagte Teddy, »das war der alte Herr so und so. Sag mal, ist das wirklich wahr mit Franz?« »Ja«, sagte ich, »es sei denn, dass mich Franz belogen hat. Aber welchen Grund könnte er haben, morgens um 7 zu mir zu kommen und sich meine Hosen zu pumpen?« Ich fing an zu lachen. »Komisch ist es ja sehr. Mein erster Gedanke war, Hilfe, Räuber.« »Wirklich die Blauen?«, sagte Teddy. »Das war nämlich sein einziger anständiger Anzug, der Blaue.« »Oh«, sagte ich, »das ist allerdings wirklich äußerst unangenehm.« Ich machte eine Respektspause, dann fragte ich noch einmal, »Was ist denn das für ein alter Herr?« »Ach, er hat manchmal kleine Aufträge für uns«, sagte Teddy. »Ich kenne ihn durch die Südamerikaner. Die unterstützte er so mit kleinen Arbeiten. Und seit er Franz und mich kennt, gibt er auch uns manchmal was zu tippen oder zu übersetzen oder so. Er will mir heute einen Brief bringen, den ich ins Spanische übersetzen und abtippen soll. 20 Francs. Viel ist's nicht, aber ich kann's gut brauchen.« »Ach«, sagte ich. »Das ist ein komischer Mann.« »Ja«, sagte sie. »Er verteilt also so einen Sekretärsposten als milde Gabe unter Bohème-Studenten«, sagte ich. »Das finde ich ulkig.« »Übrigens irgendwie nett. Dafür kann er dich dann gleich noch ein paar Mal besuchen.« Teddy lachte. »Er ist ein sehr braver und biederer Kaufmann«, sagte sie. »Musst du das heute noch machen, die Übersetzung?«, fragte ich ängstlich und geizig. »Morgen früh geht's vielleicht auch noch«, sagte sie. »Oder heute Abend nach 10. Mein Zug ging um 10.« »Dankeschön«, sagte ich. »Bitteschön«, sagte sie. »Aber jetzt werde ich mich noch ein bisschen fertig machen müssen.« »Ja«, sagte ich. »Ich muss auch packen. Um 12 ziehe ich aus. Nachher möchte ich um die Erlaubnis bitten, mich bei dir einquartieren zu dürfen.« »Wie, wenn ich es nun nicht erlaubte?«, sagte Teddy. »Dann werde ich den nächsten Schutzmann in gebrochenem Französisch nach dem nächsten Obdachlosenasyl fragen«, sagte ich. Wir lächelten beide. Wir waren wohl wieder versöhnt.
Sebastian Blomberg las die dritte von 10 Folgen aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Und diese Folge finden Sie einige Tage bei uns im Internet und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Die Bundesregierung will heute ein neues Gedenkstättenkonzept beschließen. Anschließend wird Kulturstaatsminister Weimer den Entwurf offiziell vorstellen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Wie wollen und sollen sich die Deutschen künftig an den Nationalsozialismus und an Unrecht in der DDR-Zeit erinnern? Das ist die zentrale Frage in dem neuen Entwurf für ein Gedenkstättenkonzept. Schon im Vorfeld hatte Weimar erklärt, das geschichtspolitische Grundsatzpapier unterstreiche die Einzigartigkeit des Holocaust. In diesem Zusammenhang wird in dem Entwurf beklagt, dass Orte zur Erinnerung an die NS-Verbrechen zunehmend unter Druck geraten und zum Teil auch tätlich angegriffen werden. Die Erinnerung an die Shoah müsse aber gegen jegliche Form instrumentalisierender, relativierender, verleugnender oder revisionistischer Tendenzen verteidigt werden. Das bisherige Gedenkstättenkonzept stammt aus dem Jahr 2008. In der letzten Wahlperiode war ein Anlauf für ein neues Papier gescheitert. Weimars Vorgängerin Roth